Du interessierst dich für das Leben 1900, von der Ständegesellschaft bis hin zur Körperhygiene? Lehn dich zurück, ich erzähle dir davon. Hallo und herzlich willkommen, eine neue Folge Leben 1900. Ich bin heute wieder allein, das ist ganz ungewohnt. Ich könnte mich auf jeden Fall daran gewöhnen, nicht alleine zu sprechen. Und heute möchte ich um etwas sprechen, was ihr euch gewünscht habt und wo ich jetzt lange schon das Thema quasi nicht angegangen bin, weil ich keine persönlichen Erfahrungen in diesem Thema im Leben 1900 habe und das alles recherchieren musste. Aber könnte es passender sein, als in dem Jahr, in dem die Lufthansa 100 Jahre wird, sich mit dem Thema Reisen zu beschäftigen? Ich glaube nicht. Bleibt dran, heute sprechen wir übers Fliegen. Jetzt musste ich erstmal die Klimaanlage ausschalten. Die hat nämlich so laut gerauscht, dass ich glaube, dass man das im ersten Teil im Hintergrund hört. Ich sitze heute nämlich in Äquatorial Guinea. Wer nicht weiß, wo das ist in Zentralafrika. Und wir haben hier einen Tag frei. Und da man hier nicht ganz so viel unternehmen kann, noch viel besser, um mich mit einer neuen Podcast-Folge zu beschäftigen. Ja, das Reisen 1900. Jetzt bin ich als Hausmädchen nicht gereist. Und jetzt ist die Gesellschaft generell um 1900 noch nicht so viel gereist. Es gab ja die Sommerfrische, auch für den Gutsherrn. In dieser Zeit hat man das in einem Miniaturausschnitt ja versucht darzustellen, indem man ihn in die Bäder geschickt hat. Und das war tatsächlich so, dass die nicht arbeitende Bevölkerung, beziehungsweise also die vermögende nicht arbeitende Bevölkerung, verreist ist, um sich in besseren klimatischen Zonen aufzuhalten, sozusagen. Dass das Bürgertum gereist ist, das kam tatsächlich erst später. Aber dazu nochmal eine andere Folge. Lasst uns heute mit dem Fliegen beschäftigen. Wann haben die Menschen angefangen zu fliegen? Wann haben sie das Fliegen als touristische Sache benutzt, also um in den Urlaub zu verreisen? Ja, die ersten Versuche sind sicher die Ballonfahrt im 18. Jahrhundert. Und dann kam Anfang des 19. Jahrhunderts der Zeppelin. Der Zeppelin war ja sozusagen so eine Mischung aus Ballon und Flugzeug. Der flog unter anderem durch den Auftrieb des Gases, aber auch indem man ihn schon motorengesteuert lenken konnte. Der Zeppelin hat damals ja auch Langstreckenrouten bedient, zum Beispiel eben nach New York oder auch nach Südamerika, und war etwa doppelt so schnell wie ein Ozeandampfer. Doppelt so schnell, das heißt, dass man so von Frankfurt nach New York zwischen 45 und 70 Stunden gebraucht hat, wobei ich zögere gerade so, ich glaube, das Unglück der Hindenburg, da war dieses Luftschiff schon 77 Stunden unterwegs. Extrem wetterabhängig, aber an sich schon sehr, sehr viel einsatztauglicher als die Passagierflugzeuge, die dann langsam kamen. Denn in einem Zeppelin hatten verhältnismäßig viele Leute Platz, ich glaube zwischen 40 und 60 auch oder so. Und es gab Essen, es gab Schlafkammern, es gab fließendes Wasser, und was ich absolut erstaunlich finde, es gab auf dem Zeppelin einen Raucherraum. Es gab ja auch bis in die 1990er, würde ich sagen, Raucherflüge, wo es ganz normal war, dass man an Bord eines Flugzeuges auch geraucht hat, aber dass man an Bord eines Zeppelins, der aus brennbaren Gasen bestand, rauchen konnte, das fand ich schon, dass ich das gelesen habe, fand ich schon sehr erstaunlich. Und zwar war das ein abgeschlossener Raum, der mit einer Luftschleuse funktioniert hat, um auf keinen Fall in Kontakt mit dem Gas des Zeppelins zu kommen. Und in dem Raum gab es dann einen elektrischen Anzünder für die Zigaretten und Zigarren. Ja, der Zeppelin. Eine Fahrt mit dem Zeppelin war natürlich nur den Superreichen vorbehalten. Die hat, wenn man das in die heutige Kaufkraft umrechnet, ungefähr so 7.000, 8.000 Euro gekostet. Das ist ungefähr das, was ein First-Class-Ticket nach New York in einer Passagiermaschine kosten könnte, unter guten Umständen. Das waren definitiv schon die Preise, für die man auch in der Zeit ein ganzes Auto hätte kaufen können oder mehrere komplette Monatsgehälter. In die damalige Zeit umgerechnet waren das ungefähr, also Euro, bleiben wir bei Dollar, denn die hat es damals auch schon gegeben, also waren es ungefähr 9.000 Dollar an heutiger Kaufkraft und damals dann eben so 700, 800 Dollar den Ticketpreis. Also es war absolut, so wie das Fliegen am Anfang auch, der höchsten Gesellschaftsschicht vorbehalten. Die Zeppelin-Fliegerei bringt auch die erste deutsche Fluggesellschaft der Welt zutage. 1909 wird die DELAG gegründet, die Deutsche Luftschifffahrtsaktiengesellschaft. Und die DELAG bietet kommerzielle Passagierflüge ab 1909 an bis in die 1930er Jahre. Die DELAG, die wird dann nochmal abgelöst in den 30er Jahren von der deutschen Zeppelin-Reederei. Und die Hindenburg verunglückt aber ja dann 1937 und damit ist auch so ein bisschen das Ende der Zeppelinfahrt besiegelt, zumal sich eben parallel auch schon die Passagierflugzeuge entwickelt haben. Sollte sich eben kurz jemand gewundert haben, warum die erste Fluggesellschaft der Welt ausgerechnet jetzt eine deutsche Fluggesellschaft war. Dieser Zeppelin ist tatsächlich sehr deutsch. Er ist auch in Brasilien und in den USA geflogen, in Brasilien aber, weil die Deutschen, also das ist ja so erstaunlich mit diesem Brasilien, da muss ich sowieso jetzt mal was zu erzählen. Ich erzähle kurz das mit dem Zeppelin zu Ende. Es gab ihn in Deutschland, in Brasilien, die USA hat ihn mithilfe deutscher Ingenieure gebaut und dann später noch die Briten, aber auch mithilfe der deutschen Ingenieurskunst. Also der Zeppelin, richtig, richtig deutsche Erfindung. Und jetzt zu Brasilien. Also wer von euch hätte es gewusst? Ich habe gedacht, wenn irgendein Land viel mit Deutschland zu tun hat, dann waren es Argentinier, also Argentinien, weil ich irgendwie in Erinnerung habe, dass die Menschen, die dem Nationalsozialismus angeklagt wurden, nach Argentinien geflohen sind. So, aber Brasilien, da waren richtig viele Deutsche. Es war einer der wichtigsten Handelspartner Deutschlands vor dem Zweiten Weltkrieg. Und es gab riesige deutsche Dörfer oder Siedlungen dort mit deutschen Schulen. Und man hat auch versucht, die NSDAP dort zu etablieren. Hat das auch zunächst geschafft, bis die brasilianische Regierung aber dann so 35, würde ich sagen, erkannt hat, das ist aber eine ganz gefährliche Sache, was da passiert. Und das wieder unterbrochen hat. Aber bis dahin war das ein wahnsinnig wichtiger Handelspartner. Man hat von den Brasilianern Baumwolle und Kaffee nach Deutschland geholt und die Brasilianer haben von uns Waffen und Maschinen gekauft. Ich hätte es nicht gewusst. Ich war sehr erstaunt und ich bin schon so drüber gestolpert, als ich dachte, wie ist denn der Zeppelin nach Brasilien geflogen? Und dann kommt es gleich nochmal in der Fliegerei, in der Flugzeugfliegerei. Ja, der Zeppelin, also von innen vergleichbar mit einem Luxushotel, alles aus ultraleichtem Aluminium gebaut und man konnte wirklich das Leben dort der Passagiere vergleichen mit einem Hotelaufenthalt. Wenn wir jetzt in die Passagierflugzeuggeschichte gehen, dann war das erste Leben in Passagierflugzeugen nicht ganz so komfortabel. Auch wenn man heute Bilder sieht und man denkt, das sah ja total gemütlich aus, riesige Sitze, die aussehen wie Sessel. Ja, aber an den Sitzen hat sich im Vergleich zu den ersten Passagierflugzeugen doch unglaublich viel getan. Die Sitze, das kann man heute als Bett flach machen und mit Privacy und allem Massagefunktionen, Kühlfunktionen. Ach, was es nicht alles gibt, wie im Auto. Und da war das doch schon sehr basic, wie die Passagierflugfahrt angefangen hat. Aber die gesamte Fliegerei hat erstmal ja gar nicht mit Passagieren angefangen, sondern mit Post. Und zwar war die erste kommerzielle Flug 1912. Und zwar von Frankfurt nach Darmstadt. Von August Euler durchgeführt, beziehungsweise er hat die Maschine konstruiert. Das war ein Doppeldecker damals. Da konnten aber noch keine, oder man hat erstmal keine Passagiere transportiert. Und die gesamte Fliegerei entwickelt und auch die Entwicklung des Tourismus ist doch extrem gekoppelt an die beiden Weltkriege, die es einfach gab. Der Erste Weltkrieg, den datiert man ja von 1914 bis 1918, also ziemlich genau in den ersten Jahren, in denen sich auch die Fliegerei entwickelt hat. Und dieser vor dem Ersten Weltkrieg und auch in dem Krieg war Berlin die Hauptstadt von Deutschland. Und das ist nämlich jetzt wichtig zu wissen, weil es eng mit der Fliegerei zusammenhängt. Und dann mit der Bildung der Weimarer Republik ist Weimar die Hauptstadt von Deutschland geworden. Das ist sehr interessant, das war mir auch gar nicht so klar, aber nur sehr kurz. Es waren wenige Monate, aber diese wenigen Monate haben dazu geführt, dass man einen Weg finden musste, die Post schnell und zuverlässig zwischen Weimar und Berlin immer hin und her zu stellen, denn es gab in Berlin weiterhin viele Ministerien. Und deswegen hat damals eine von der AEG, also von diesem Elektrogerätehersteller, den ihr sicher alle kennt, wo ihr vielleicht einen Kühlschrank oder eine Mikrowelle zu Hause stehen habt, die war die erste private Lufttransportgesellschaft. Die hatte zwei Doppeldecker, also ähnlich wie der erste kommerzielle Flug von von August Euler, die Post immer von Berlin nach Weimar hin und zurück transportiert hat. Und neben der Post eben dann auch relativ schnell Passagiere. 19 Stück waren das am Anfang. Den ersten Passagierflug gab es im Februar 1919. Und die DLR, wir bleiben auch natürlich immer ein bisschen so bei der Geschichte der Lufthansa auch, bekam dann 1919 schon den Kranich als Zeichen. Und Ende Mai, also das fand ich ganz erstaunlich, ich konnte fast die Daten gar nicht glauben, gab es auf dem Markt schon etwa 14 Flugunternehmen mit 110 Flugzeugen. Also das ging dann sehr, sehr, sehr rasant. Und dann gab es aber einen politischen Dämpfer, und zwar 1920, denn da tritt der Versailler Vertrag in Kraft und der beschränkt die Luftfahrt und somit auch die Entwicklung. Denn bis zum Mai 1922, dann also 2 Jahre, waren die Flugzeuggröße und die Motorenleistung durch politische Gesetze einfach extrem eingeschränkt. Und da, dass man das so reglementiert hatte, wurde das auch nicht weiterentwickelt. Also diese 14 Unternehmen mit den 110 Flugzeugen, was ich eben meinte, das betraf die ganze Welt. Und die ganze Welt war eben in Kriegssituationen noch nach wie vor in diesen Verträgen, in die man sich begeben hatte. Und auch diese ganze Fliegerei, das war alles sehr unwirtschaftlich. Die Gesellschaftsgruppe, die man überhaupt nur angesprochen hatte, war ja sehr klein, die sich die Flugtickets leisten konnte. Und dann haben eben viele kleine Unternehmen für sich so gearbeitet. Es gab kein einheitliches Flugzeug, keinen einheitlichen Flugzeugtyp. Es gab viele Dinge, die noch organisiert werden mussten, die noch ja gar nicht existent waren. Also Landebahnbefeuerung, Lotsen, also dieses ganze logistische Netzwerk, was man überhaupt braucht, um Flüge durchzuführen, das war alles im Aufbau, das zählte alles mit in die Kosten rein und es war noch unglaublich viel Investitionen möglich, um da überhaupt wirtschaftlich zu arbeiten und dann auch eben günstigere Ticketpreise anbieten zu können, dass man überhaupt dieses Verkehrsmittel einer breiteren Masse zugänglich machen konnte. Das, was passierte, lief unter starken staatlichen Zuschüssen und es gab in Deutschland eigentlich 2 große Player und das war die Junkers Luftverkehr AG und die Aero Union, das war schon Zusammenschluss aus Hapag Zeppelin und dieser AEG, die da den ersten Flug durchgeführt hatte. Und die sind letztendlich dann doch, die haben doch kooperiert, nämlich nach der großen Hyperinflation 1923 haben die sich zusammengeschlossen. Daraus ist dann die Lufthansa entstanden als die deutsche Airline. So, und die Lufthansa hat sich dann neu aufgestellt und zwar 1926. Und damals hatte man 162 Flugzeuge von 9 Herstellern. Man hatte 500 Mitarbeiter insgesamt. Das ist eine wahnsinnig verrückte Rate, wenn man überlegt, wie viele Flugzeuge auf wie wenig Mitarbeiter man überhaupt hatte. Neben der Problematik, dass es eben so viele Flugzeughersteller gab, heute haben wir Boeing und Airbus in der Regel, da gibt es natürlich noch so ein paar andere kleinere Maschinen, aber im Passagiergeschäft sind das doch die Hauptvertreter. Neben dem fehlenden operationellen Apparat waren ja auch so Sachen wie die Wartung noch gar nicht etabliert. Man hatte unglaublich viele Flugzeugunglücke noch oder Abstürze, denn es gab gar kein Wartungssystem, keinen Technikplan, so wie das heute ist, dass alle paar Stunden, alle paar Tage, alle paar Wochen dies und jenes kontrolliert wird. Es gab überhaupt gar keine Betriebe, die das dargestellt haben und dann eben auch noch diese verschiedenen Typen. Das mussten ja Menschen sein, die sich mit unglaublich vielen Flugzeugen auskannten. Dann natürlich auch ein sehr wichtiger und interessanter Punkt, die Systeme im Cockpit. Bis jetzt, bis aktuell 1926, wo wir gerade von sprechen, waren ja nur Sichtflüge möglich. Also man ist geflogen bei guten Wetterbedingungen, wenn man eben alles, was man sehen musste, auch sehen konnte. Und so wurde auch im Flugzeugcockpit eben immer mehr Technik verbaut. Waren es einfach nur Navigationsinstrumente oder eben Höhenmesser, alle Systeme letztendlich. Und da ist dann aber auch ein Konflikt aufgetreten, nämlich der Standardpilot bis 1926, der ist geflogen und hat sich auf sich verlassen. So, jetzt kam da immer mehr Technik und jetzt sollte sich der Pilot auf die Technik verlassen. Und das war ein Riesenkonflikt. Es gab viele Flugkapitäne, die haben sich absolut entmündigt gefühlt und wollten gar nicht mit dieser Technik fliegen. Und da gab es dann ein Gesetz, dass wenn man die Befähigung zum Blindflug, so nannte man es damals, nicht bestand, diesen Test, dann durfte man nicht weiter Flugkapitän sein. Und neben der Logistik und der technischen Neuerung, die auch der Mensch erstmal akzeptieren musste, noch ein drittes und letztes großes Problem in der Passagierfliegerei zu dieser Zeit. Wenn man denn nur Urlaub machte und in die Bäder flog, dann fand das im Sommer statt, so wie die Sommerfrische, die ich schon anfangs erwähnt hatte. Und im Herbst und im Winter wurde nahezu nicht geflogen. Im Passagiergeschäft, Post und Fracht schon, aber das war eben nicht das, was man ausbauen wollte. Und so hatte man anfangs auch erst immer das Personal dann zum Herbst hin entlassen. Aber je mehr die Menschen Gewerkschaften gründeten, sich für gute Arbeitsbedingungen einsetzen, desto weniger war das auch möglich. Und auch das musste man eben irgendwie organisiert bekommen. Insgesamt konnte man dann aber zwischen 1926 und 1932 das Passagieraufkommen verdoppeln von etwa 40.000 1926 auf 85.000 plus minus 1932. Je mehr man das alles etablierte und immer mehr Flughäfen auch eröffnet wurden, desto mehr kam natürlich auch der Wunsch auf weltweit, dass man transkontinental fliegen konnte und eben diese langen Streckenflüge darstellen konnte. Das war so weltweit ein kleiner Konkurrenzkampf, den man sich dann in den nächsten Jahren bis zum Zweiten Weltkrieg, kann man eigentlich sagen, so bot. Aber es gab noch unglaublich viele Probleme. Man konnte so viel Kerosin nicht tanken. Es gab diplomatische Probleme. Wer darf wo drüber fliegen? Wann darf man wo landen? Es war noch weit davon entfernt, als dass man es ernsthaft auf Strecke bringen könnte. Interessant in diesen Zeiten sind natürlich die Kolonialbeziehungen oder beziehungsweise wo auch gerade Deutschland eben in den 30er Jahren wirtschaftliche Beziehungen zu hat. Und dann sind wir schon wieder bei Brasilien, wo ich euch eben schon völlig erstaunt erzählt habe, wie eng da die Verbindung war. Nicht nur der Zeppelin flog also schon nach Rio, sondern man sehr bemüht war, mit Südamerika zusammenzuarbeiten, um Flugverbindungen nach Rio darzustellen, da dort sehr viele Deutsche wohnten. Ja, und dann 1933 kommt Hitler als Kanzler an die Macht und die ganze Entwicklung des Flugverkehrs ist eben so, so eng an die Politik gekoppelt, weil man immer noch und lange, lange und wahrscheinlich heute noch eben von staatlichen Geldern abhängig war. Und dann kommt jetzt Hitler an die Macht und will eben die Machtposition Deutschlands ausbauen. Und da ist das Fliegen natürlich schon ein großer Punkt, denn man ist ja mächtig, wenn man die ganze Welt innerhalb möglichst kurzer Zeiten sozusagen besuchen, ist jetzt das falsche Wort, also dorthin gelangen kann. Und ein Zeichen, dass eben die Fliegerei oder die Macht durch das Fliegen da einen großen Punkt darstellte, ist auch der Ausbau des Flughafens Berlin-Tempelhof, den man eben, da hat man ein riesige Flughafengebäude, absoluter Gigantismus hat man da an den Tag gelegt und eben zwischen 1936 und 1941 da einen riesigen Flughafen hingesetzt. In dieser ganzen Situation ist da auch natürlich Geld in den Ausbau dieser ganzen Netze geflossen. Man hat trotz dieser schon schwierigen Zeit der NS-Diktatur erheblich den Flugverkehr ausweiten können. Dazu wiederhole ich jetzt nochmal die Zahlen. Also 1926 ungefähr 40.000 Passagiere, 1932 85.000 und 1938 fast 300.000 Passagiere. Man hatte zu diesem Zeitpunkt alle Nachbarländer an das Flugnetz angeschlossen und man hatte auch zu diesem Zeitpunkt es geschafft, dass eben ganzjährig geflogen wurde und war weg vom reinen Sommergeschäft. Ja, und wo wir die Zahlen jetzt gerade so präsent im Kopf haben, dann ist man von diesen knapp 300.000 bis 1944 wieder auf etwa 80.000 Passagiere gefallen, denn es mussten immer mehr Flugzeuge an die Luftwaffe abgegeben werden und die Alliierten zwangen auch die Flugzeuge am Boden zu bleiben durch Angriffe des Luftraumes. Und wie bei ganz, ganz vielen anderen Themen auch, beginnt dann wirklich nach dem Zweiten Weltkrieg ein komplett neues Kapitel, wo man natürlich auf die ausgebauten Strecken, die während des Krieges entstanden sind, auf die Logistik, auf all diese Basics sozusagen zurückgreift, aber wo nochmal sich alles neu findet. Wenn euch das interessiert, können wir super gerne auch mal über die Zeit von 45 bis heute sprechen, aber so viel erstmal zum Thema Fliegen um 1900. Ich hoffe, ich habe euch nicht gelangweilt. Ich habe das Gefühl, ich habe total langsam gesprochen. Vielleicht ist diesmal eine richtig gute Einschlaf-Podcast-Folge geworden, denn ich habe ja beim vorletzten Mal viel zu schnell gesprochen. Ich hoffe, wir hören uns wieder. Bis dahin, liebe Grüße.